Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Schönen guten Abend.
Die letzte Sendung der Literaturagenten vor der Sommerpause. Hallo.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Lässt man sich mal ein auf die Frage, wo komme ich her, dann werden die Fragen, die Kreise, die Zahl der Menschen, die man zur Beantwortung herbeiziehen muss, immer größer. Ulrike Dresner geht in ihrem Roman 7 Sprünge vom Rand der Welt den Spuren und den Fragen nach der Herkunft nach. Ihre eigenen, genau wie die der Menschheit. Die Literaturagenten trafen die in Berlin lebende Autorin und sprachen mit ihr über Familientraumata, Affen als Erzähler und Wirklichkeitspartikel.
Wir steigen ein mit Guten Abend, Ulrike Dresner.
Guten Abend.
Guten Abend.
Fangen wir mit einer Geburt an. Im Roman erfahren wir, dass die Figur namens Simone Grohlmann am 20. Januar 1962 geboren wurde. Sie wurden am gleichen Tag geboren. Warum hat Ihre Figur das gleiche Geburtsdatum wie Sie, Ulrike Dresner?
Ach, weil diesen Roman immer wieder Splitter von Wirklichkeit durchziehen. Es kommt auch einmal so ein Dresdner Bier vor, das in Oels gebraut wurde. Das ist auch so ein Splitter. Es war mir wichtig, der Roman ist ja wirklich auch erwachsen aus diesem Grund der Geschichte meiner Vaterfamilie. Und ich hätte es ohne das Erleben auch dieser Geschichte und der ganzen Konstellation nach dem Krieg, hätte ich dieses Buch nicht schreiben können.
Konstellation nach dem Krieg. Wir erfahren, dass Simone Grohlmann, die Tochter von Eustachius Grohlmann, dieser Eustachius Grohlmann ist ein bekannter Affenforscher. Er ist als Kind mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder aus Schlesien geflohen. Und die Traumata, die Angstzustände, die Simone Grohlmann seit ihrer Jugend empfindet, hat sie offensichtlich von ihrem Vater, naja, man könnte sagen, geerbt. Wie kann das sein, dass Kinder die gleichen Ängste und Traumata haben wie die vorige Generation, die den Krieg miterlebt hat?
Es sind vielleicht nicht die gleichen Dinge, aber im Buch gibt es so ein Bild dafür, dass sich die Verzerrungen der Seelenlandschaft, die das Erleben des Krieges, auch diese Nazi-Jugend, das Erleben von Flucht und Vertreibung in diesen sogenannten Kriegskindern ausgelöst haben. Ja, also was die alles nicht entwickeln konnten, was die sehen und hören und riechen mussten, dass diese Verzerrungen und Verstümmelungen und Vereisungen in der Psyche sich weitergegeben haben an ihre Kinder, oft ganz unwillkürlich über, natürlich über die Dinge, die erzählt werden oder auch das, was man spürt, was im Erzählen verschwiegen wird, aber auch über Ängste, Verhaltensweisen, Sicherheitsbedürfnisse, über den Habitus, über dieses in der Welt sein und auch über natürlich eigentlich ist, glaube ich, das Transferband, das ist die Liebe der Kinder zu ihren Eltern, die es verstehen wollen, dass sich mit ihnen identifizieren und von ihnen lernen. Darüber saugen die das auf.
Also könnte man das so verstehen, dass sie dann irgendwas wieder gut machen wollen, indem sie auch zum Beispiel sparsam sind oder kein Essen wegwerfen. Also solche Sachen kommen mir dann immer in den Sinn, wenn ich zum Beispiel mit meinen Großeltern gesprochen habe, dass sie das gut machen wollen, dass sie sagen wollten, meine Großeltern und meine Eltern haben gehungert. Ich bin jetzt sparsam.
Ich ja. Das glaube ich nicht. Also nicht so ein Gutmachen nach außen hin, sondern eher ein Gutmachen innerhalb des Familienraumes. Da wird manchmal auch davon gesprochen, dass die Kinder versuchen, ihre Eltern zu stützen, ihre Eltern zu halten. Also ihnen dann eigentlich sozusagen gerade noch was von sich abgeben würden. Mhm. Oder Gefühle übernehmen, weil sie sehen, dass die Eltern davon überschwemmt werden und das mittragen sozusagen, einrücken in diese Generationenkette.
Mhm. Generationenkette ist ein gutes Stichwort. Das bringt mich zur Erzählerkette. In Ihrem Buch wechseln von Kapitel zu Kapitel die Erzähler. Das erste Kapitel wird erzählt von Simone Grohlmann. Die hört im Radio einen Traumaforscher, dessen Stimme gefällt ihr. Und sie denkt sich, der könnte doch mal meinen Vater untersuchen. Dieser Traumaforscher ist ein Erzähler im nächsten Kapitel. Warum haben Sie dieses Verfahren der wechselnden Erzähler gewählt?
Ach, ich danke Ihnen für das Stichwort Stimme. Das ist nämlich das Entscheidende. Es ist eigentlich eine Stimmenkette. Und ich hatte ja beim Nachdenken über den Roman eigentlich zwei prinzipielle Schwierigkeiten. Zum einen wissen wir, dass es so etwas wie historische Wahrheit oder Objektivität nicht gibt. Wir haben keinen Zugriff auf das, was geschehen ist. Wir haben ihn ja eigentlich schon nicht auf unsere Gegenwart. Und zugleich steht mit diesem Thema Flucht und Vertreibung aus Schlesien der schwierige Fragekomplex im Raum, wie erzählt man von so etwas wie deutschem Leid im Zusammenhang der Nazi-Geschehen, des Holocaust und so fort. Und eine der Möglichkeiten, damit umzugehen, war, 9 Stimmen erzählen zu lassen. Eine polnische Familie, eine deutsche Familie. Beide Familien werden von jeweils Ost nach West vertrieben. Die Geschichten spiegeln sich. Es gibt eben ganz verschiedene Perspektiven und Wahrheiten. Und für mich kommt tatsächlich der Roman auch aus der Erinnerung an einen Stimmenraum, nämlich dem Wohnzimmer meiner väterlichen Großeltern, in dem dann über so etwas wie Flucht und Vertreibung oder über Heimat gesprochen wurde, auch über die Gegenwart, ob man da nach Polen fahren sollte oder nicht in den 70er Jahren. Und ich höre immer noch die Tonlagen, die Klänge und auch die Gefühle aus diesem Raum. Und es war für mich beim Schreiben ganz wichtig, mich darauf zurückzubeziehen, um die emotionale Struktur, um die Atmosphäre fassen zu können.
Lassen Sie uns auch mal die Stimmen Ihres Buches, die Atmosphäre Ihres Buches fassen. Geben Sie uns auch vielleicht mal eine kleine Kostprobe. Sie haben was vorbereitet. Wer erzählt da und wo kommen wir da hin?
Ja, er spricht Hannes, das ist meine älteste Figur, 1892 geboren, Soldat in beiden Kriegen. Er spricht hier am Ende seines Kapitels, hat über 20 Jahre in München gelebt zu diesem Zeitpunkt und versucht, eine Art Lebenssumme zu ziehen. An einem guten Tag ertrug mein Kopf den Föhn, tröstete mich die Litfaßsäule und die Geschichte ging so. Wir hatten ein Kind gerettet, unser Leben gerettet, bekamen Rente. Wir lebten in einer Landschaft, die wir von klein auf aus Urlauben kannten, nicht in irgendeinem Exil, dessen Klima uns zersetzte. Wir hatten uns Freunde gesucht. Die Stadt um uns herum war gewachsen. Ihr Klatsch traf uns nicht. Vor allem Mutters weitverzweigte Czelotka, die sich eifrig das Maul zerrissen hatte über uns, waren wir los. Wir sprachen die eigene Sprache, und es gab viele, mit denen wir unsere Geschichte teilten. Ich musste nie mehr in einen Krieg, das stand fest. In solchen Nächten schlief ich ohne Erinnerung, fast gut. War der Föhn hart, ging die Geschichte so. Wir hatten ein Kind verloren, das Erbe verloren, alle Gräber, ein Stück unserer selbst, die Verbindung zu unserer Vergangenheit, die Verankerung in Besitz und Beständigkeit, das Vertrauen, da sein zu dürfen. Die Landschaft, in der wir lebten, taugte für Urlaub, blieb Kulisse. Die Menschen um uns sprachen die falsche Sprache, hatten die falsche Religion. Wir waren allein, jeder für sich. Die Geschichte ließ sich nicht teilen. Ich musste nicht mehr in den Krieg ziehen, aber der Krieg hörte nicht auf. Wir saßen in einem Backofen, schliefen unruhig. Vor der Haustür brannte ein Feuer, das keiner außer uns sah.
Ulrike Dresner mit einer Kostprobe, einer kurzen Kostprobe aus ihrem Buch 7 Sprünge vom Rande der Welt. Sie bleibt noch bei uns. Dann sprechen wir unter anderem über das Phänomen Herkunft.
Zurück bei den Literaturagenten im Gespräch mit Ulrike Dresner über ihren Roman 7 Sprünge vom Rande der Welt. Wir haben vorhin über die Phänomene Kriegsvertreibung und die Weitergabe dieser Erfahrungen, dieser Traumata, dieser Ängste von den Kriegskindern an die nachfolgenden Generationen gesprochen. Ein weiteres Thema Ihres Buches, Ulrike Dresner, ist Affenforschung. Wenn Sie ein Buch schreiben über diese komplexen psychologischen Probleme, wenn Sie ein Buch schreiben über Affenforschung, wenn Sie ein Buch schreiben über Gehirnforschung, denn Simone Grohlmann, eine Ihrer Hauptfiguren, ist Gehirnforscherin, dann müssen Sie ja, machen Sie sich ja selber sehr schwer, denn um kompetent über diese Figuren sprechen zu müssen, müssen Sie ja unendlich viel recherchieren über Affenforschung und Gehirnforschung. Warum tun Sie sich das an?
Ich muss nicht unendlich viel recherchieren, zum Glück, also es ist endlich. Und ich finde, ich mache es mir schön, nicht schwer. Ich mache mich auf einen Weg. Das ist ja sowieso das Gefühl beim Schreiben. Also ich schreibe anders nicht. Wenn ich wüsste, was rauskommt am Ende, würde ich es, glaube ich, sein lassen. Mhm. Ich mache mich wirklich auf eine Entdeckungsreise. Und dabei möchte ich auch was Neues entdecken. Ich möchte auch Spaß haben, die 9 Jahre lang, die ich mich beschäftigt habe. Also neue Gefilde erschließen. Und das haben mir die Affen, ich habe mich bewegt mit ihrer Hilfe. Ich habe ganz vieles Unglaubliche entdeckt, nochmal über das Verhältnis von Mensch und Tier. Das liegt ja auch nahe, denke ich, darüber nachzudenken, seitdem wir wissen, dass unsere Genome sich kaum unterscheiden. Kann man sich ja schon nochmal neu fragen, was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Und wir leben ja auch in der Welt. Wir haben gerade eine Diskussion darüber, wie soll man eigentlich mit Menschenaffen, mit so hochentwickelten Tieren umgehen. Wir leben doch mitten in dieser Welt, in der sich diese Fragen glücklicherweise neu stellen.
Ich muss sagen, was ich faszinierend finde dann bei der Lektüre Ihres Buches, ist nicht nur diese wunderbaren Geschichten oder diese packenden Geschichten, die Sie erzählen, sondern dass ich eben dadurch, dass Ihre Figuren diese Berufe haben, unglaublich viel erfahre. Ja, das liest sich für mich teilweise, als hätte ich ein Sachbuch über Gehirnforschung gelesen und auch ich wusste ganz wenig über Affenforschung. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe einen Schnellkurs in Affenforschung gemacht. Aber diese beiden Themen, Affenforschung und Kriegstraumata, verbindet ja einen Begriff, Herkunft. Wo kommen wir eigentlich her? In der Familiengeschichte, aber auch natürlich menschheitsgeschichtlich. Warum sind wir eigentlich so besessen von diesem eigentlich rückwärts gerichteten Phänomen Herkunft?
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so rückwärts gerichtet ist. Es stimmt, man steht sozusagen so in der Mitte und ich glaube, was entstehen kann über diese Frage und soll für uns auch, ist ja so ein doppelter Blick. Man schaut dahin, wo etwas herkommt, um zu wissen, wohin man gehen möchte oder wozu man gehört. Und relativ am Anfang des Romans gibt es eine Stelle, in der Simone dann auch sagt, wie ist es eigentlich, sich, wenn man in so einem luftleeren Raum lebt, so wie diese Familie, diese vertriebenen Familie. Das älteste Erbstück in der Familie ist ein Bukhara-Teppich aus den 70er Jahren. Das muss man sich mal klar machen, was das heißt, was alles fehlt, also wie wenig verankert du bist. In einer globalisierten Gesellschaft hat das durchaus Vorteile. Ja? Du bist so ein Luftwurzelwesen, so ein Nomade an sich und treibst locker durch die Welt. Aber ein Teil fehlt ja dann eben auch. Und diese Frage nach Wurzeln, nach Zugehörigkeit, nach Sicherheit, nach da sein dürfen, die stellt sich in jedem Leben immer wieder.
Jetzt noch einen ganz kleinen Sprung. Eine Frage, die wir eigentlich selten stellen, aber in diesem Fall wollen wir sie stellen. Wenn man die Protagonisten in Ihrem Buch oder die Erzähler zählt, kommen wir auf 6. Sie sprachen von 9, aber im Titel heißt es 7 Sprünge vom Rande der Welt. Könnten Sie uns den Titel erklären, ganz banal gefragt?
Das mache ich gerne. Also es müssten eigentlich 9 sein, es sind aber 6 Vertriebene. Insofern da ist richtig gezählt. 6 vertriebene Menschen erzählen ihre Geschichte. Dann aber auch noch 2 ganz junge Frauen, geboren in den 90er Jahren. Und der 7. Sprung ist dann etwas, was stattfindet, das tut der Roman selbst. Also die 6 Vertriebenen, die sind jeweils vom Rand ihrer Welt gesprungen, gezwungenermaßen. Der 7. Sprung ist der Titel einer Website, www.der-siebte-sprung.de. Und da springt der Roman ins Netz und zeigt sozusagen, ich habe mal das Bild von dem Pullover genommen, wenn der Roman sozusagen dieses Kleidungsstück ist, diese Textur, dann im Netz steht dann, also sieht man ihn auf links gewendet und sieht, wie die Fäden verlaufen und hat einfach auch Zugang zu Quellen, die ich benutzt habe. Deutsche Quellen, polnische Quellen, sehr seltenes Material, mühsam zusammengetragen, auch übersetzt, aber auch Affenforschung und ein Kapitel, das heißt selbst erzählen, mit der Aufforderung, der Einladung, selbst beizutragen zu dem großen Themenkomplex Zwangsmigration.
Aber warum so eine Homepage? Ich meine, das Buch, Sie hätten ja auch alles ins Buch reinpacken können. Warum wollen Sie den Pullover auf links zeigen?
Das ist wirklich etwas, was nur für dieses Buch so gedacht ist, aus dem Arbeiten an diesem Buch entstanden ist. Zum einen aus dem Wunsch heraus, dass gerade auch das polnische Material, das es kaum auf Deutsch sonst gibt, wirklich auch andere Menschen zugänglich zu machen. Und zum anderen eigentlich das Konzept, die Frage danach, wie viel Mündlichkeit, wie viel kollektives Sprechen in dieses Buch auch eingegangen ist. Weil es kommt wirklich aus diesem mündlichen, kollektiven, geheimen Sprechen in dieser Blase, in dieses Wohnzimmers meiner Großeltern. Das wurde ja nach außen nicht geteilt. Das war so ein geheimer Raum des Sprechens. Und jetzt möchte ich eigentlich gucken, und das ist für mich das Experiment an dieser Website, in diesem letzten Kapitel selbst erzählen, wie sprechen wir heute, 50 Jahre später, in dem kollektiven Raum unserer Gesellschaft, so zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Netz, über diese Fragen. Wie betreffen sie unsere Identität heute und wie gehen wir damit um im Kontext von so etwas wie einer sich bildenden europäischen Identität?
Ich muss sagen, ist Ihnen auch das bestens gelungen, als ich da diese Überschrift gesehen habe, selbst erzählen, habe ich mich sofort auch gefragt, was müsste ich eigentlich in meiner Familie selbst erzählen, was müsste ich fragen, und habe vieles von dem, was Sie vorhin im Interview schon gesagt haben, diese Prägungen, die sich weitergeben. Eine Sache zum Beispiel, dass erzählt wird, dass der Eustachius Grohlmann, eine der Figuren, hatte keine Freunde. Dann habe ich gedacht, das ist ja genau wie bei meinem Großvater, der auch im Krieg groß geworden ist. Die hatten keine Freunde. Freundschaft wurde ja von den Nazis quasi institutionell aberzogen. Es ging um Kameradschaft, aber Freundschaft, dieses Vertrauensverhältnis, das wollten die auf keinen Fall aufkommen lassen. Sehr beeindruckend, sehr anregend. Ulrike Dresner, 7 Sprünge vom Rande der Welt. Es erschien im Luchterhand Verlag, 560 Seiten, kosten 21,99 Euro. Und Ulrike Dresner ist jetzt auch auf den Sprung, wie ich sehe. Denn um 20 Uhr heute Abend sind Sie in einer Veranstaltung in der Lettretage. Was gibt es da zu erleben?
Ja, die heißt auch Sprünge vom Rand der Welt oder Grenzgänge. Da gibt es zweierlei zu erleben. Zum einen ein Gespräch über den Roman unter dem Aspekt, wie recherchiert man für Literatur? Was heißt das eigentlich? Das ist ja ganz anders, als wenn man ein Sachbuch schriebe. Und dann springen wir noch einmal über diese Frage auch in die Lyrik hinein. Ich werde im November, erscheint ein neuer Gedichtband, nach langer Zeit endlich wieder. Und es gibt eine Sneak Preview aus diesem Band. Also ich werde zum ersten Mal Gedichte daraus vorlesen.
Also dann hören Sie uns weiter übers Internet auf Ihrem Smartphone und fahren währenddessen in die Lettretage. Mehringdamm, Lydia, welche Hausnummer?
Ja, 61.
Mehringdamm 61. Vielen Dank, Ulrike Dresner.
Ich bedanke mich auch.
Vielen Dank.
Im letzten September fand zum ersten Mal das Literaturfestival Lit Potsdam statt. Wir haben hier bei den Literaturagenten darüber berichtet. Jetzt steht die zweite Ausgabe von Lit Potsdam vor der Tür. Vom 22. bis 24. August findet das Festival statt. Damit Sie sich schon einmal die Termine eintragen können und weil es da einen Literaturwettbewerb für Kinder und Jugendliche gibt, haben wir Isolde Krupok eingeladen. Sie ist eine der Gründerinnen und Vorstandsmitglied des Vereins Lit Pots e.V. Herzlich willkommen, Frau Krupok.
Vielen Dank.
Guten Abend.
Frau Kuppock, jetzt haben Sie noch 7 Wochen Zeit, bevor das Festival losgeht. Steht das Programm schon und was sind die Highlights?
Das Programm steht und wir sind natürlich auch beim zweiten Mal mindestens so aufgeregt wie beim ersten Mal. Mhm. Wir hatten ja im letzten Jahr Hertha Müller im Hans-Otto-Theater, also eine echte Literatur-Nobelpreisträgerin. Und damit dachten wir, das ist gar nicht mehr zu toppen. Und jetzt müssen wir sagen, wenn wir so das Programm lesen, sagen wir, wow, also ist auch wieder ziemlich, ziemlich gut geworden. Und ich will nur ein paar Namen mal in den Raum werfen. Hans-Magnus Enzensberger zum Beispiel, Fitzek ist dabei, Arango, John von Düffel. Also ein ganz, ganz tolles Programm.
Fitzek, der Thriller-Autor und Arango.
Ja, genau. Also auch eine ganz spannende Geschichte und natürlich auch die Kombination. Das ist ja auch unser Bestreben bei Lit Potsdam, dass wir sagen, wir wollen ganz überraschende Momente präsentieren. Das gelingt uns natürlich durch das Programm. Das gelingt uns aber gleichzeitig auch durch die Stadt Potsdam. Wir haben hier eine wunderschöne Stadt mit ganz vielen großartigen Locations, die wir nutzen können. Und unser Ziel ist es eben nicht nur auch, aber nicht nur diese klassischen Veranstaltungsorte zu nutzen, sondern wir gehen auch in Gärten, wir gehen in Parks.
Aufs
wir gehen,
Wasser?
Wir gehen aufs Wasser. Unsere ganz berühmten Floßlesungen vom letzten Jahr, die werden wir dieses Jahr auch wiederholen. Das ist eine ganz exklusive Geschichte. Da gibt es einen Kapitän, einen Prominenten, der liest und so ungefähr 6 Zuhörer, die dann mit raus dürfen. Und das ist natürlich besonders. Das kann man in keiner anderen Stadt so inszenieren, wie man das in Potsdam tun kann.
Mhm. Ich habe schon gesagt, es gibt einen Wettbewerb für Kinder und Jugendliche. Das heißt also, wer will, kann seine Ferien schon mal als Hobbyautor anfangen. Erklären Sie uns, wer und wie kann man da mitmachen?
Ja, also Wettbewerb muss ich gleich mal korrigieren. Nix Wettbewerb. Wir wollen einfach, dass alle mitmachen. Ja. Also Kinder zwischen 7 und 17 Jahren sind aufgefordert mitzumachen. Wenn sie 6 sind und schon schreiben wollen, dürfen sie das auch, natürlich. Mhm. Und wir haben das zusammen gemacht mit dem Verlag für Kurzes hier in Potsdam. Marion Wagner unterstützt uns dabei. Mhm. Und die Kinder und Jugendlichen sollen sich was einfallen lassen. Also es können Gedichte sein, es können Liedtexte sein, Kurzgeschichten oder auch coole SMSen. wir nehmen alles, sage ich jetzt mal. Wir lektorieren das Ganze. Wir machen aber keine Auswahl, was jetzt das Beste oder das Schlechteste ist. Unser Ziel ist es, dass wir zum Schluss ein Buch haben, ein E-Book, ein Kids-Book, das wir dann auch in einer ganz großen, prominent besetzten Veranstaltung in der Stadt- und Landesbibliothek hier in Potsdam präsentieren wollen.
Und thematisch ist auch alles erlaubt.
Thematisch ist alles erlaubt. Schön. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, so nach dem Motto, werdet Schriftsteller.
Mhm. Schön. Mhm. Genauere Informationen finden Sie, werte Hörer, und auch schreibende junge Kinder, junge Erwachsene unter der Adresse www.litpotsdam.de in einem, also ohne Doppelpunkt dazwischen, genau, so wie es eigentlich geschrieben wird. Genau, Lit Potsdam am Stück. Die Seite, wenn sie noch nicht aktualisiert ist, dann
wir sind gerade dabei, in der letzten Runde. Also es kann sein, dass sie jetzt gerade fertig wird. Ja. Insofern probieren, also ab Montag ist auf jeden Fall das aktuelle Programm und alle Inhalte und alle Infos, die man braucht, sind da drauf. Mhm.
Ich habe aber noch eine Frage. Das ist ja das Mitmachprogramm für Kinder. Gibt es auch ein Kinderprogramm?
Wir haben ein tolles Kinderprogramm. Wir haben natürlich ein paar klassische Lesungen, unter anderem eine musikalische Lesung mit Ritter Rost. Ach. Ich nehme an, den kennen alle.
Na klar.
Ja, so bin ich, der Ritter Rost.
Ja, genau, ja, hier ist er auch. Wir haben dann eine ganz wunderbare Bilderbuchlesung mit der Illustratorin Julia Dörr. Da dürfen die Kinder erstmal sich ein schönes Buch anhören, dann aber auch selber zeichnen und sie selber malen. Also wir wollen schon ein bisschen Aktion in das Ganze reinbringen. Und das Tolle ist auch noch, wir haben Workshops. Wir haben Workshops für kleinere und für größere Kinder. Wir wollen einfach, dass die Kinder so einen ganz spielerischen Zugang zu literarischen Texten erfahren. Und auch selbst Lust und Mut bekommen, selbst was zu schreiben, selbst was zu Papier zu bringen oder auf die Tastatur, wie auch immer. Es soll einfach Lust machen am Schreiben, Lust machen am Lesen.
Ein Festival der besonderen Momente, das auf spielerische Art und Weise Lust macht am Schreiben und am Lesen. Das ist die Lit Potsdam. Sie findet statt vom 22. bis 24. August. Und nochmal die Adresse www.litpotsdam.de. Wir sprachen mit einer der Gründerinnen der Lit Potsdam, Isolde Krupok. Vielen Dank.
Danke auch.
Vielen Dank.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Vergiss nicht, dass du dich bei deiner Mission nie beeinflussen oder verunsichern lassen darfst. Die Menschen sind eine arrogante Spezies, beherrscht von Gewalt und Gier. Sie haben ihren Heimatplaneten, den einzigen, der ihnen derzeit zur Verfügung steht, auf den Weg der Zerstörung gebracht.
Die Haltung der Spezies von Nadorania, nee, von Nadoriana, so rum, ist eindeutig. Die Menschheit ist schlecht und im Grunde keine Beachtung wert. Von Nadoriana leben, es lässt sich etwas erahnen auf dem Planeten Adoria, also von Adoriana und so weiter. Und diese Spezies ist hochentwickelt. Dass ausgerechnet ein Mensch eines der größten mathematischen Rätsel entschlüsselt hat und auf bestem Wege ist, es in die Welt der Menschen und somit auch ins weite Universum hinaus zu posaunen, missfällt den von Adorianern sehr. Also schicken sie einen, ja, wir würden es Killer nennen, auf die Erde und der beseitigt den erwähnten Menschen, einen selbstverliebten, geltungsbedürftigen und rücksichtslosen Professor namens Andrew Martin. Und dieser Killer, sucht alle Menschen, denen Martin von seiner Entdeckung erzählt haben könnte und auch erzählt hat, um sie auch zu eliminieren. Das Brisante an dieser Geschichte ist dieser ominöse Killer. Das Ich in dieser Geschichte ist nicht etwa unsichtbar oder irgendwie verformt, grün, wolkig, picklig, wie auch immer, also eindeutig außerirdisch oder so. Nee, er kommt im Körper des Professors daher.
Und das zunächst nackt, mitten auf der Autobahn, sehr verwirrt und ohne große Erkenntnisse, die Spezies Mensch betreffend, außer natürlich, dass sie schlecht ist. Aber natürlich hatte dieser Professor ja eine Identität und die muss der Außerirdische jetzt ausfüllen, so gut es geht, mit Ehefrau, pubertierendem Sohn, Kollegen, Fans und Feinden. Seine erste Informationsquelle dazu ist eine Ausgabe des Magazins Cosmopolitan. Und sein erstes Begrüßungsritual ist, sich auf der Straße freundlich anspucken zu lassen und zurückzuspucken. Er kann nicht ahnen, dass das nicht aus Nächstenliebe geschieht. Er wird für einen Exhibitionisten gehalten. Die Menschen sind ausgebracht und verfolgen ihn.
Ich kam an ein großes Gebäude mit einem hohen Tor und einem Schild daneben. Auf dem Schild stand College des Corpus Christi und der Jungfrau Maria. Nach der Lektüre von Cosmopolitan wusste ich, was eine Jungfrau war. Doch die anderen Wörter stellten mich vor ein Rätsel. Corpus und Christi schienen zu einem Raum zu gehören, der irgendwie außerhalb der Sprache lag. Corpus hatte etwas mit Körper zu tun. Also war Corpus Christi vielleicht ein tantrischer Ganzkörperorgasmus? Ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung. Dann war da noch ein kleineres Schild, darauf stand Cambridge University. Mit der linken Hand öffnete ich das Tor, dann trat ich ein und ging über eine Grasfläche auf das Gebäude zu, in dem Licht brannte. Zeichen von Leben und Wärme. Das Gras war nass, die pelzige Feuchtigkeit war widerwärtig und ich zog ernsthaft in Erwägung zu schreien. Es war sehr kurz gemäht, dieses Gras. Später würde ich wissen, dass kurz gemähtes Gras Rasen genannt wurde und einen starken Signifikanten darstellt, der mir Ehrfurcht und Respekt einflößen sollte, vor allem im Zusammenhang mit, wie in diesem Fall, grandioser Architektur. Doch im Moment konnte ich weder das gepflegte Gras noch die architektonische Erhabenheit deuten, und so lief ich unbeeindruckt quer über das Gras auf das Hauptgebäude zu. Irgendwo hinter mir hielt ein Auto. Wieder sah ich blitzendes blaues Licht, das über die steinerne Fassade von Corpus Christi glitt. Blitzendes blaues Licht auf Erden, gleich Ärger. Ein Mann rannte auf mich zu. Hinter ihm hatte sich eine Menschenmenge versammelt. Wo waren die alle hergekommen? Sie wirkten so finster. Eine Meute merkwürdiger, verhüllter Gestalten. Sie wirkten wie Wesen von einem anderen Stern, was ja zu erwarten war. Weniger erwartbar war, dass auch ich auf sie wie von einem anderen Stern zu wirken schien. Dabei sah ich doch genauso aus wie sie. Vielleicht war das noch eine typisch menschliche Eigenschaft. Die Fähigkeit, sich gegen die eigene Spezies zu wenden, die eigene Art auszugrenzen. Wenn das so war, macht es meine Mission umso wichtiger.
Ja, und an seiner Mission wird er festhalten, der Fonadorianer. Und wenn er sie erfüllt hat, nämlich die Eliminierung von allen, die irgendetwas über diese ominöse mathematische Formel oder deren Beweis in Erfahrung gebracht haben und in die Welt hinaus posaunen können, jedenfalls wird er dann nach Hause fliegen auf seinen Planeten und dann ist alles erledigt. So ist der Plan. Natürlich geht dieser Plan nicht auf. Er zeigt Gefühle, er empfindet Empathie und das ausgerechnet für Menschen. Ich und die Menschen heißt diese großartige Geschichte, geschrieben vom Briten Matt Haig. Zynisch, anmaßend und himmelschreiend komisch ist die erzählt. Und mit diesem fremden Ich im Körper eines Menschen, also von einem von uns, serviert er uns alles, was wir sind. Wir riechen nach Karotten und Kuh, haben Minderwertigkeitskomplexe und lesen deswegen Magazine wie Cosmopolitan und andere. Und wir verschwenden unsere Zeit mit Lesen. Christoph Maria Herbst ist die beste Besetzung für das Hörbuch Ich und die Menschen von Matt Haig. Herausgebracht wurde das Ganze vom Hörverlag. 8 Stunden und 29 Minuten dauert das Hörvergnügen. Die CD kostet 11,99 Euro. Sie können sich das Hörbuch auch herunterladen, dann sind es knapp 11 Euro. Wenn Sie es lesen wollen, dann finden Sie das Buch Ich und die Menschen von Matt Haig beim Deutschen Taschenbuchverlag DTV. Es geht um Sex. Mit dieser knappen Zeile, in der alles mitschwingen kann, Ekel, Ironie, Verheißung und so weiter, erfuhren wir, welches Buch wir jetzt besprechen werden, gemeinsam mit unserer Kollegin und Schriftstellerin Pieke Biermann. Es geht um das Buch Lust und Freiheit, die Geschichte der ersten sexuellen Revolution von Faramerz Daboyvala. Guten Abend, Pieke.
Guten Abend.
Hallo. Okay, dieser Titel, ich sag ihn nochmal in voller Länge, Lust und Freiheit, die Geschichte der ersten sexuellen Revolution, das klingt nach Aufklärung, auch nach Abhandlung, irgendwie fast ein bisschen abschreckend. Das Buch ist aber erstens aufregend dick, finde ich gut. Und du hast bislang immer sehr mitreißende Sachbücher in unseren Sendungen besprochen. Also ich erwarte was Schönes. Was ist denn das für ein Buch?
Ja, das ist was ganz Schönes, das kann man wohl so sagen. Im Grunde ist der Titel und der Untertitel das ganze Programm. Eigentlich muss man nicht mehr dazu sagen. Es geht um Lust und Freiheit. Und die Dialektik dieser beiden sozusagen Triebkräfte des Menschen in der Gesellschaft, wie immer darum gestritten wird. Wie frei darf Lust sein und Sex sein eben zum Beispiel. Und es geht um die erste sexuelle Revolution seiner Meinung nach, also dieses britischen, indischstämmigen britischen Historikers Daboyvala. Aufklärung ist genau das richtige Stichwort, aber nicht Aufklärung im Sinne von Bienchen und Blümchen und so weiter, sondern Aufklärung, die große europäische Aufklärung. Mhm. Also Mitte 17. Jahrhundert bis ungefähr 1800. Diese Phase untersucht er am Beispiel von England, ganz gern zentriert auch auf London, sozusagen als das Zentrum, die Werkstatt für neue soziale, kulturelle, religiöse, staatliche und so weiter Entwicklungen. Und untersucht sozusagen die Aufklärung, den Aufklärungsgedanken anhand von Sexualität beziehungsweise umgekehrt. Sexualmoral, Sexualpolitik, Umgang mit Sexualität, Sexualpraxis als Kernstück der Aufklärung.
Warum London und was genau ist da passiert, dass man von einer sexuellen Revolution sprechen kann?
Naja, London ist natürlich das Zentrum des großen Empires gewesen und ja. eben die Großstadt, in der sich alles gedrängelt hat, wie das in Großstädten eben immer so ist. Ja. Bisschen anders als auf dem Land. Das heißt, da hat man so in der Nussschale alles, worauf es ankommt. Und der Zentralgedanke, einer der Zentralgedanken der Aufklärung ist eben, nicht Gedanken, sondern Zentralergebnisse der Aufklärung ist, die Trennung zwischen öffentlich und privat. Mhm. Und das ist das Entscheidende auch für den neuen Umgang mit Sexualität. Deswegen nennt er das auch eine sexuelle Revolution, ja. die erste sexuelle Revolution. Weil vorher war Sex nicht privat, ja. sondern Sex war schmutzig, Sex durfte eigentlich gar nicht so richtig stattfinden, war mit Schuld beladen, durfte nur in der Ehe stattfinden und eigentlich auch nur zum Zwecke der Fortpflanzung.
Genau. Die ganzen religiösen
Folger und
ja, ich meine, und mit Strafen bewährt. Es war ein Offizialdelikt, wenn man das nicht einhielt, also wenn man entweder homosexuell war oder außerehelichen Geschlechtsverkehr hatte, ja. masturbierte, Sodomie praktizierte oder sonst irgendwas, was der Klerus plus Staat,
genau.
also Gott im Grunde, nicht gewollt hat. Mhm. So, wir erinnern uns, wenn wir das lesen, was er da aufzeigt an Strafverfolgung, Repression, fällt uns nur ein Wort ein und es ist Taliban und Scharia. Ach. Die wurden gesteinigt, Aha. die wurden zum Tode verurteilt, die Leute, die Sex hatten.
Für etwas ganz
also es ja, ging immer um Kontrolle von oben über diese sexuelle Vitalität und Energie.
Pieke, aber auf der anderen Seite, also dass dieser Rückblick, also das nicht sexuelle Revolution, dass wir da irgendwie in den 70ern graben,
ja, das
sondern
war
viel,
so Nachklatsch. Ja, das ist
sondern viel weiter ja. zurückgehen, das ja. ist das eine. Aber auf der anderen Seite stellt sich mir natürlich auch die Frage, wir leben heute in einer Gesellschaft, wir, also jetzt hier in Deutschland, Europa, in der im Prinzip, so habe ich das Gefühl, dass es, in der es keine Tabus mehr geben muss. Wir reden und schreiben irgendwie über alles, was mit Sex zu tun hat. Manchmal etwas affektiert, manchmal etwas kryptisch.
Manchmal etwas dumm.
Auch richtig. Oder auch so, na, so Etepetete, wie auch immer. Aber ja. wir schreiben und wir reden drüber. Ja. Aber was kann uns der Autor für uns jetzt in unserer Zeit, also was thematisiert er da? Was weiß der, was andere nicht wissen?
Ich komme nochmal wieder zurück auf den Titel. Ja. Er schreibt nicht über Sexualität.
Ah, ja,
deswegen gut. ist der englische Titel The Origins of Sex ein bisschen irreführend. Mhm. Es geht nicht darum, wie sich sexuelle Praktiken oder irgendwas entwickelt haben oder wie der Mensch empfindet, wenn er Sex hat oder so. Ja. Es geht um den politischen Zusammenhang, also den politischen Gehalt von, also im Grunde Sexualmoral, ich habe es schon gesagt, Sexualmoral, ja. Sexualpolitik und Sexualverhalten und die Haltung zu Sexualität, also zu Geschlechtsverkehr, zu Lust. Es geht immer um diese Dialektik, wie sozial ist das und wie sozial wird das kontrolliert und wie individuell ist es. Und wir sind heute gar nicht so viel weiter. Es geht immer noch um diese Dialektik, wenn wir uns angucken, was an Reproduisierung läuft in unserem Land, in Amerika sehr stark. Also diese fundamentalistischen religiösen Strömungen, die das versuchen, Purity wieder unter Balls Kontrolle zu kriegen, die haben wir ja alle noch.
Aber das Buch ist ja keine politische Streitschrift. Also das wäre ja jetzt sozusagen, er ist Historiker. Was macht er für ein historisches Panorama
auf? Er macht ein riesengroßes Panorama auf. Das Buch ist über 500 Seiten dick. Ja. Er ist sehr, sehr belesen. Beschreibt en Detail, wie sich das entwickelt hat, die Kontrollgeschichten, die Repression, die Gegenbewegung. Es gab eben auch immer wieder Borstigkeiten dagegen. Und er macht was sehr wichtig ist, weswegen man das auch haben soll, dieses Buch, weil man das sich wirklich ins Regal stellen und nachgucken kann immer mal wieder. Also er beschreibt auch vorher, es gibt ja eine ganze Menge Untersuchungen, historische, sehr präzise, sozusagen über einzelne Bäume dieses ganzen Bereiches, Sexual, Sexualmoral, Sexualpolitik. Also Foucault ist zum Beispiel ein ganz großer Baum, den wir alle irgendwie mal umarmt haben wahrscheinlich. Was der Beuweiler macht, ist, er guckt sich sozusagen den Wald an. Also er macht ein Panorama aus den ganzen Studien und auch aus den Studien, die fehlen. Also er recherchiert auch selber Sachen, die bisher nie betrachtet worden sind. Das heißt, im Grunde ist
das... Was sind das für Sachen?
Ganz viele einzelne praktische Vorgänge oder der Zusammenhang zwischen Zensur fällt weg ab einer bestimmten Zeit, relativ früh in England. Was bedeutet das eigentlich für Massenmedien? Zeitungen, Presswerke, Bücher und so weiter. Das heißt, der Diskurs, der neue, Sex ist was Privates, so wie Religion eben auch, der kann sich auch durchsetzen in den unteren Schichten in Gänsefüßchen, die vorher eben Gehirn gewaschen waren von ihren religiösen Führern und ihren staatlichen Führern. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Welche Rolle spielen eigentlich Geschlechtskrankheiten und die Verbreitung? Da ist wieder London als so ein dichtes Zentrum ganz klar. Wichtig, wo man das dran studieren kann. Und von da aus ist es in die Welt gegangen natürlich, ne?
Pike, ich habe ein Zitat gefunden. Faramad Daboyvala is the Stephen Hawking of Sex. Also Stephen Hawking ist ja wissend, hochgradig intelligent und ganz physikalische, mathematische Phänomene kennt er, schreibt aber auch unterhaltsam, so dass man lacht und begeistert ist. Also so kenne ich ihn. Ist das bei Daboyvala auch so? Also dass er eigentlich ein Historiker ist, da eigentlich alles zusammengefasst, recherchiert und im Prinzip ein Sachbuch geschrieben hat, aber so, dass man auch Spaß dran haben beim Lesen?
Man hat absolut Vergnügen an diesem Buch, es zu lesen. Ich meine, der Autor selber gibt schon überhaupt gar keinen Anlass dafür, irgendwas Trockenes oder Langweiliges zu befürchten. Der Mann ist indischstämmig. Seine Eltern sind schon mal weggegangen aus ihrem Land nach erst England, dann Holland. Da ist er auch aufgewachsen. Mhm. Der ist also sozusagen weltgereist so ein bisschen. Seine Frau ist Astrophysikerin. Vielleicht kommt das Zitat daher. Ich weiß es nicht genau. Und der hat seine Dissertation über den Wandel der Haltung gegenüber Prostitution verfasst. Und das war für ihn auch der Zündfunke, dieses Buch, also das weiter zu recherchieren, auszubreiten sozusagen. Und das liest sich sehr schön glatt, mit roten Ohren im Grunde. Was ist alles gegeben? Man sagt alle 5 Seiten, das kann doch nicht wahr sein. Diese Taliban, wir sind, was ist, das ist doch das Gleiche, das kennen wir doch alles. Also zum Beispiel Stichwort, der Islam hat die Aufklärungsphase eigentlich noch vor sich, wo es eben genau um die Trennung zwischen öffentlich und individuell geht und privat geht. Ja. Und auch Religion, die auch Privatsache ist und damit Sex eben auch wieder. Also da steckt unheimlich viel Zündstoff drin. Es ist übrigens auch brillant übersetzt, sehr schön flüssig zu lesen von Esther und Heiner Kober. Und sehr empfehlenswert. Muss man dringend in seine Bibliothek packen.
Ein Buch mit sehr viel Zündstoff. Ja. Dicke Biermann empfiehlt uns Faramets Daboyvala in den großen Wald der Lust und Freiheit zu folgen. Lust und Freiheit, so der Titel des Buches, der Geschichte der ersten sexuellen Revolution. Das Buch wurde übersetzt von Heiner und Esther Kober, ist erschienen im Verlag Klett-Cotta. 536 Seiten, kosten 29,95 €. Vielen Dank, Pike.
Vielen Dank.
Danke auch.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Kommunikation ist Missverstehen. Wer wüsste das nicht besser als wir Leser und wir Literatursendungsmoderatoren? Mhm. Die ganze Sendung hindurch folgt ein Autorenname und ein Buchtitel auf den anderen. Und weil wir wissen, dass sich das keiner merken kann, haben Lydia Herms und ich das Internet erfunden und stellen dort alle hier vorgestellten Bücher auf unserer Homepage. Was passieren kann, wenn Sie dort nicht nachschauen, bevor Sie in ein Buchgeschäft gehen, davon handelt Jen Campbells Buch »Verkaufen Sie auch Bücher? Kuriose Kundenfragen in Buchhandlungen«, das wir diese Woche in Berlin und Brandenburg ausgesetzt haben. Sicher wurde es gefunden, aber bei diesem Wetter können wir niemanden verübeln, dass hier keiner anruft.
Jen Campbell oder Jen Campbell ist Autorin von Gedichten und Kurzgeschichten und arbeitete selbst in einer Buchhandlung und dann auch in einem Antiquariat. Sie kennt sich aus und da hat sie die kuriosen Kundenfragen gesammelt. Damit das allerdings nicht eine rein englische Angelegenheit bleibt, ist die deutsche Ausgabe um eine Sektion erweitert, und zwar kuriose Kundenfragen, die Kolleginnen und Kollegen beim Kulturkaufhaus Dussmann hier in der Friedrichstraße in Berlin aufgeschrieben haben.
Wir hören allerdings jetzt mal eine kleine Auswahl von kuriosen Kundenfragen aus aller Welt. Okay. Ich würde sagen, du bist die Buchhändlerin, ich bin der Kunde.
Okay.
Haben Sie 1986?
Sie 1986?
Ja, Orwell.
Ach, 1984.
Nein, ich bin mir sicher, dass es 1986 heißt. Das könnte ich mir immer gut merken, weil das Jahr ist, in dem ich geboren wurde.
Okay, warte, hier haben wir noch eins. Okay.
Bin ich wieder Kunde?
Ja.
Ich suche eine richtig interessante Biografie. Können Sie mir eine empfehlen?
Ja, sicher. Welche Bücher haben Ihnen denn gefallen?
Also wirklich geliebt habe ich Mein Kampf. Ja, geliebt ist jetzt nicht der richtige Ausdruck.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Gemocht ist wahrscheinlich besser. Ja, gemocht. Ich habe es sehr gemocht.
So, es gibt es.
Was mir an diesem Buch gefallen hat, man liest es zuerst mit dem Gefühl, das ist ein Witzbuch. Ja, und dann guckt man darauf, wie sind denn die Pointen, sind die lustig oder nicht. Aber ich glaube, das ist die falsche Lesehaltung. Das sind Minidramen. in diesem Buch gesammelt. Und Minidramen, die von Menschen handeln, die auf der Suche nach einem Buch sind und sich durch irgendetwas haben ablenken lassen, auf die falsche Spur gekommen ist. Eine falsche Information, ein Missverstehen oder eine mehr oder weniger verständliche momentane Auffassungsschwäche, die sie da in die Irre geführt hat. Also Minidramen, deren Hauptdarsteller wir alle mal werden können. Minidramen, die von den Absurditäten der Existenz und damit auch der Leseexistenz handeln. Haben wir noch eins zum Schluss?
Ja. Hier, Seite 38 ist schön. Hast du?
Ja, das hier. Mhm. Ich bin der Kunde, ne? Ja. Wo ist Ihre Lyrikabteilung?
Gleich hier drüben.
Super. Wissen Sie, wer hat eigentlich das Gedicht geschrieben? Happy birthday to you, you live in a zoo, you look like a monkey and you smell like one too.
Oh, pff.
Gibt's da eine Extrasammlung von?
Also allerdings, ich muss noch was hinzufügen. Ja. Mir haben tatsächlich sehr gut die Beispiele gefallen, wo im Prinzip der Kunde wusste, welches Buch er wollte. Er hat dann aber aus einer Greisin eine alte Frau gemacht im Titel aus
Kunde,
Sterben oder
ja.
Dann hat er andere Wörter gefunden. Aber im Prinzip ist es eine Übersetzung.
Ja, ich also sowas wie Kunde, ich suche am Strand mit Nietzsche. Ja. Gesucht wird Kafka am Strand oder Kunde. Genau. Ich hätte gerne von Brecht die undankbare Alte. Gesucht wird die unwürdige Greise. Oder
genau.
Ich suche von Kerkeling der Josefsfahrt. Wenn Sie das Buch suchen, Jan Campbell, verkaufen Sie auch Bücher, kuriose Kundenfragen in Buchhandlung. Wurde übersetzt von Petra Trink aus, 144 Seiten, erschienen bei Bastei Lübbe zum Preis von 8,99 €. Jeder dritte Hollywood-Film erzählt quasi eine Geschichte nach folgendem Strickmuster. Ein großes Geheimnis, ein weltbewegendes Geheimnis droht gelüftet zu werden, während die einen das begrüßen und fördern, versuchen andere das mit allen Mitteln zu verhindern und dann geraten noch gänzlich unbedarfte Personen in die Geschichte. Das ist also klassisches Genre-Kino, vielleicht sogar irgendwann mal überholt. Nils Westerbö wählte dieses Motiv trotzdem für seinen Debütroman Kernschatten. Lydia, erzähl jetzt erstmal, wer sind darin die Guten und wer die Bösen?
Also so eindeutig lässt sich das nach dem Lesen dieser gut 400 Seiten leider nicht mehr sagen. Ja, nicht mehr, darauf liegt der Fokus. Ich hatte eine Ahnung anfangs und das Buch beginnt mit einem Toten, also jemand wird gefunden, ein Mensch ist tot. Kolja Block, der ist eigentlich Streifenpolizist in der russischen Hafenstadt Murmansk. Es ist Winter, nur eine Stunde am Tag scheint die Sonne, also sowas ähnliches wie die Sonne. Ansonsten ist es dunkel. Und Kolja Block erhält einen Telefonanruf von seinem kumpelfreundlichen Chef und der befördert ihn zu einem Ermittler. Es gibt nämlich diesen Toten in einem Park. Wahrscheinlich ist das ein erfrorener Obdachlose und er soll sich jetzt mal drum kümmern. Kolja nimmt das widerwillig an, diesen Auftrag, denn für diesen Posten, der vakant war, hat er sich niemals beworben. Er war nämlich sehr zufrieden mit seinem Dasein als Streifenpolizist. Er ist etwas träge, etwas einsam, etwas seltsam, aber definitiv nicht böse. Das können wir schon mal festhalten. Und bei diesem Toten könnte man das anfangs auch meinen, dass der nicht böse ist, es ändert sich später noch. Denn natürlich handelt es sich dabei nicht um einen Obdachlosen. Sonst würden man da zum Beispiel nicht irgendwie 3 oder 4 Ermittler hinschicken. Also so, er hat dann da so ein Team und muss dann halt da so ermitteln. Und dieser vermeintliche Obdachlose, dieser Tote, trägt mehrere Lagen guter Kleidung übereinander. Sein Gesicht ist zu einer sehr seltsamen, grotesken, grinsenden Fratze verzerrt. Und mehr wissen wir nicht. Der liegt da also im Schnee.
Der so. Joker, ganz klar. Oder sowas Ähnliches
sowas
wie der
Ähnliches,
Joker.
Genau. Und damit beginnt eine Kette von kleinen Kapiteln im Buch. Sind wirklich sehr knapp, wenige Seiten, Kapitel, in denen wir weitere Protagonisten kennenlernen. Gute Wissenschaftler, böse Auftraggeber. Es gibt auch eine Geliebte im Buch oder eine Frau, die mit im Spiel ist. Mittendrin begegnen wir dann noch weiteren unbedarften Personen. Unter anderem einem Fotografen, einen finnischen Fotografen, der heißt Mika Mikkelsen. Und der wollte eigentlich nur ein paar Fotos entwickeln, so richtig in Schale, also von Hand entwickeln, analog. Den Auftrag erhielt er von einem bärtigen, geheimnisvollen Mann, der kam, schaffen Sie das bis heute um 19 Uhr? Ja, schaffe ich. Viele, also fast alle Fotos, die er dort entwickelt, zeigen eine schöne Frau, eine sehr schöne Frau. Und ein einziges Foto, ganz zum Schluss, also das letzte Bild vom Film, zeigt einen Mann in einer Dunkelheit, der auf etwas zeigt. Später erfahren wir, das spoilere ich jetzt schon mal, es ist der Tote. Dieser Mika, dieser Fotograf, weiß das natürlich nicht, noch nicht. Genau. Und genau, so ist es.
Ja, Moment, okay. Und jetzt kommt also Kolja.
Ja.
Der ermittelt da.
Ja.
Und alle finden das blöd und versuchen das zu verhindern, dass das Geheimnis rauskommt und so weiter und so
weiter. Naja, noch wissen wir ja von diesem Geheimnis nicht. Wir haben auf der einen Seite diesen Toten und Kolja, der keine Lust hat zu ermitteln. Und wir haben diesen Mika, der plötzlich ein Foto entwickelt hat, was seltsam ist. Und er wollte eigentlich ein Bild klauen aus dieser Fotoreihe, bevor er das dem Auftraggeber zurückgibt. Mhm. Klaut aber versehentlich nicht ein schönes Bild von einer schönen Frau, sondern genau dieses eine Foto, kriegt ein schlechtes Gewissen, verfolgt diesen Mann, um ihm das Bild irgendwie zurückzugeben, weil das schlechte Gewissen ihn plagt. Und er findet dann plötzlich diese Frau. So, er kommt auf diese Frau und dann erfahren wir immer mehr. Er konfrontiert diese Frau, sie sieht das Bild und er erfährt dann, das ist der Tote im Park und sie bringt ihn dann mit kleinen Informationen ins Bilde, dass sowohl beim Toten als auch bei dem Auftraggeber, der die Bilder entwickelt haben wollte, sich um zwei befreundete Wissenschaftler handelt. Mit den beiden war sie mal liiert, mit dem einen ist sie nach wie vor noch verheiratet und so erfährt man immer mehr. Die haben rumgeforscht, diese Männer, an Physik, biologischen Dingen. Es geht um kleine, winzige Teilchen, um Dimensionen und sie sind dann einfach verschwunden. Alle Mitarbeiter einer Fakultät, einer Universität sind verschwunden, wie Kolja Block wiederum herausfindet, weil er ja herausfinden muss, um wen handelt es sich hier. Er kriegt davon Hilfe von einem äußerst bezaubernden Mann, von Oleg, und der ist eigentlich nur Nachtwächter im Präsidium. Der bringt ihn auf die Spur und so ermitteln viele Menschen in ihrer eigenen Angelegenheit. Kolja will den Tod aufklären des Mannes. Die Frau, sie heißt Irina, will ihren Mann wiederfinden, will aber auch wissen, warum ihr guter Freund tot ist. Mika will dieser Frau helfen, weil er sich irgendwie ein bisschen verschossen hat. Außerdem ist sein Leben so furchtbar leer und sinnlos, dass er da einfach mitmacht und ihr irgendwie hilft und einen Schritt nach dem anderen geht. Und er wird dann irgendwann tief unter der Erde sein. So viel sei schon verraten. Am Ende eines verlassenen Lüftungsschachts. Und dort treffen wir auf die wirklich bösen. Machthungrige Menschen erfinden etwas, dass die Menschheit, die Welt, das Universum zerstören könnte. Wow. Etwas, das lebt, etwas, das kein Geräusch macht, es wächst, es breitet sich aus. Ja, und niemand darf natürlich was davon erfahren. Also noch nicht. Denn erstens läuft die Entwicklung noch und zweitens gerät bereits jetzt der Prozess außer Kontrolle.
Ja, ja, wenn es ein Film wäre, würde ich denken, das Ende kenne ich schon. Dann wirft irgendjemand so einen Sprengsatz und dann fliegt alles in die Luft. Damit man das auch sieht, dass alles in die Luft bringt, ist es ein extra großes Feuerwerk. Jetzt sag mal ehrlich, das klingt alles so ein bisschen wild, verworren. Ist denn das spannend?
Es ist spannend. Auch wenn ich das jetzt so ein bisschen grinsend, lapidar zusammenfasse. Ich habe mich durch das Buch durchgeschnurpst, durch Kapitel. Dieser Westerbö, den kenne ich nicht, der ist neu für mich, der beschreibt alles sehr lebendig, bisweilen sogar drastisch. Alles passiert innerhalb eines Tages, einer Nacht, es fällt Schnee, die Kälte zerfrisst die Gedanken, eine Verfolgungsjagd nimmt dem Leser den Atem, ein nächtliches Kreuchen in einem Rohr, in dem kein Licht ist, provoziert Beklemmungen, eine Entdeckung macht euphorisch, eine Wunde Schmerz, das ist alles sehr plastisch und erlebbar und ich gebe zu, jawohl, die physikalischen Zusammenhänge sind sehr speziell. Ich nenne bloß ein paar Stichworte für Menschen, die es interessiert. Teilchenbeschleuniger, CERN, Schweiz, Materie, Zellkerne, Dimensionen, Affizierung und so weiter. Sowas macht mich wahnsinnig. Also, wenn man von mir verlangt, das zu verstehen oder
Schweiz?
Gar zu
Schweiz macht dich wahnsinnig?
Nein, aber die Zusammenhänge, die Hörer wissen, was ich meine. Ich kann das alles nicht erklären, diese Atomphysik und andere Physik und überhaupt Physik. Ich nehme es aber begeistert hin. Ich glaube längst nicht alles, aber ich genieße das Gefüge von Geschichten und Fakten. Und ich bin genauso schlau oder dumm, kann man einfach so sagen, wie der Ermittler Kolja Block und wie der Fotograf Mika Mikkelsen. Menschen, die allerdings Ahnung haben von Physik, die Leidenschaft pflegen für Naturwissenschaften, die nicht wie ich irgendwie im Abi gestöhnt haben, wenn es wieder in ein naturwissenschaftliches Fach ging, lieber Musik gemacht haben und so weiter. Also Menschen, die etwas davon verstehen, könnten stöhnen oder fluchen und sagen, wie kommt der dazu, wie kann der nur, dieser Westerbö? Man könnte ihm vorwerfen, dass das alles ein bisschen erstunken und erlogen ist. Aber sie werden auch merken, dass die Grundidee dieses Buchs nicht die Physik unbedingt ist, sondern die Frage, glauben wir, was wir sehen? Müssen wir alles sehen, um es glauben zu können? Ist das, also zum Beispiel winzige Teilchen, ich sehe die nicht, ich weiß es trotzdem, dass das hier alles aus Atomen besteht. Mhm. Ist das, was wir wissen, wahr und immer real? Also auch wenn da irgendwelche Zahlen es bestätigen. Und was bedeutet Leben eigentlich? Und somit auch, was bedeutet, dass etwas existent ist? Und dürfen wir etwas, das existiert, zerstören? Dürfen wir es beeinflussen? Dürfen wir es manipulieren? Dürfen wir es modifizieren? Was existiert da eigentlich neben uns? Unsichtbar, still, schwarz, endlos. Und das ist fantastisch und das hat ganz großen Spaß bereitet beim Lesen.
Große Fragen aufgeworfen von einer gelungenen Fügung aus Geschichte und physikalischen Fakten, dem Wissenschaftsthriller Kernschatten von Niels Westerbör. Es erschien im Leander Verlag, einem jungen Verlag mit Sitz in Jena, der noch keine 2 Jahre alt ist. 413 Seiten, kosten 16,90 Euro.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Was wird in Berlin und Brandenburg gelesen? Das fragen wir Buchhändlerinnen und Buchhändler und erstellen aus den Antworten die Radio 1 Bücherliste. Die wird in dieser Woche angeführt von dem Roman Zero von Marc Elsberg. Auf Platz 2 Herr Yashimiro bevorzugt Kartoffeln von Christoph Peters, ein Buch, das wir in der vorletzten Sendung hier vorgestellt haben. Genauso freuen wir uns über die Platzierung von Chimamanda Ngozi Adichie und ihrem wunderbaren Roman Amerikaner. Die komplette Liste gibt's morgen um 16.40 Uhr bei Radio 1 vorgestellt. Dann kommt auch noch Frank Förster von der Buchhandlung Tucholsky in der Rheinsbergstraße. Nein, in Rheinsberg, die Buchhandlung Tucholsky in Rheinsberg. Er bringt ein Buch mit, das er uns empfehlen wird, und zwar Die Akademiemorde von Martin Olczak.
Der nächste Pflichttermin ist am Donnerstag, den 10. Da habe ich gleich eine persönliche Frage an Sie, die Sie sich selbst beantworten können. Schreiben Sie Tagebuch oder haben Sie mal Tagebuch geschrieben? So vielleicht als Halbstarker, Halbstarke oder als junge Erwachsene. Und Sie waren eigentlich schon drauf und dran, diese Tagebücher zu verbrennen, in den Hof zu schmeißen und den Kompost oder irgendwas damit zu tun, damit niemand davon erfährt? Wenn Sie sagen, okay, ich bin so weit, dann sage ich, halt, retten Sie Ihr Tagebuch. Gehen Sie mit diesem Tagebuch am Donnerstag, den 10. Juli, in die Griesmühle in der Sonnenallee 221 in Berlin-Neukölln und lesen Sie todesmutig daraus vor. Dort findet wieder endlich eine Lesebühne statt. Liebes Tagebuch heißt die, und dort ist alles erlaubt, was so privat geschrieben wurde, was zu Fremdschämen einlädt, zu Lachsalven, Liebesbekenntnisse, auch Zettelchen, die man sich so durch den Klassenraum geschickt hat. Das könnte ich beisteuern. Tun Sie das und moderieren und veranstaltet wird und tut es Jackie A. Dieser Name ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Jackie A. schreibt Kolumnen für das Tippmagazin. Jedenfalls, sie veranstaltet das und lädt herzlich ein. Donnerstag, 10. Juli, Liebestagebuch in der Griesmühle. 20 Uhr geht's los in Berlin-Neukölln.
Der zweite Termin ist just auch am 10. Juli um 20 Uhr. Und wie es sich gehört, werden wir dann diese beiden Termine miteinander battlen lassen. Umso passender ist es, dass dieser zweite Termin ein Poetry Slam Battle ist. Und zwar zwischen dem Team Schleswig-Holstein, das vertreten wird von Ines Barber, Jan Graf, Sven Kamin und Jan Ladiges, gegen das Team Berlin. Im Team Berlin treten an Julian Heu, Wolf Hogekamp, die Radio 1 Kolumnistin Lea Streisand und Volker Strübing. Das Ganze findet statt in der Landesvertretung Schleswig-Holstein. Der Eintritt ist frei, man muss sich aber vorher anmelden, weil das ist ja eine quasi ministerielle Einrichtung in den Ministergärten in Berlin-Mitte. Und die Anmeldung kann man machen unter der Homepage der Landesvertretung www.schleswig-holstein.de.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Damit kommen wir ans Ende dieser Sendung.
Als wir vorhin das Buch Verkaufen Sie auch Bücher, kuriose Kundenfragen in Buchhandlungen vorgestellt haben, da leuchteten deine Augen, liebe Lydia. Und ich ahnte schon, du hast auch eine Geschichte aus Buchhandlung zu erzählen.
Ja, ich habe jetzt keine seltsame Begegnung mit einem Buchhändler oder Buchhändlerin. Ich wusste in der Regel, was ich kaufen möchte. Aber eine Buchhandlung wählten wir, also mein Mann und ich, als erster Treffpunkt, um uns näher kennenzulernen.
Zum ersten Rendezvous.
Ja, nicht im Restaurant und nicht irgendwo in der Stadt und schon gar nicht irgendwo bei wem zu Hause, sondern an einem Ort, an dem man schnell verschwinden kann, hinter einem Regal und einfach sagen, kann. Tschüss, ist schwierig. Und indem wir beide was finden und uns was zu erzählen haben. Wir haben uns dann auf die Suche begeben nach Bilderwörterbüchern, weil er davon schwärmt und ganz viele besitzt. Ich kannte das nicht so wirklich. Also so. Dass da
was ist ein Bild?
Na, nicht diese Bilderwörterbücher sind nicht diese Dinger für Touristen, die eine andere Sprache sprechen und da drauf zeigen, sondern tatsächlich, dass ein komplettes Auto erklärt. Oder also Bauteile, also wie sie alle heißen. Und so kannst du. Du weißt dann alles. Also Nockenwelle, das ist alles aufgeführt von in der industriell, in allen Bereichen des Lebens gibt es Bilderwörterbücher. Toll. Und wir sind natürlich ein Liebespaar. Das war schön. Ja. Kann ich empfehlen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir empfehlen Ihnen auch den ganzen Sommer hindurch Buchhandlungen zu besuchen und empfehlen Ihnen und wünschen Ihnen da schöne Begegnungen mit Büchern und Menschen. Und in 6 Wochen hören wir uns wieder. Bis dann.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.